Deutschlandfunk, Journal am Vormittag.
Ja, und es ist Mittwoch, 10:10, also Zeit für die Länderzeit. Heute live aus dem Kölner Norden, dem Stadtteil Chorweiler. Unter Mikrofon sind Petra Ensminger und
Barbara Weber.
Herzlich willkommen also zu dieser Ausgabe, in der wir über das Leben in deutschen Städten sprechen werden. Seit Wochen schon lesen wir ja und hören immer wieder, dass ärmere Menschen aus den Zentren verdrängt werden, bezahlbarer Wohnraum in zentralen Lagen immer weniger wird. Ist das so? Und was passiert, wenn ärmere Haushalte sich eben nicht die schönen Wohngegenden in den Städten leisten können, an den Rand gedrängt werden? Dieses Phänomen gibt es schon länger. In jeder größeren Stadt gibt es sicherlich einen Vorort mit größeren Wohnblocks. Solche Trabantenstädte, wie sie auch genannt werden, sind ja in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in vielen Städten entstanden. Komfortables Wohnen für kleinere Einkommen, das war das Ziel. Und heute? Heute sind die Viertel meist mit ärmeren Bewohnern bewohnt. Und wer sich's leisten kann, der zieht weg. Darüber wollen wir reden. Leben im Problemviertel. Und wir werden bewusst das Wort Problemviertel in Anführungsstriche setzen. Wir werden hier erfahren, wie es ist, hier zu leben. In deutschen Großstädten wächst die Kluft zwischen Arm und Reich. Das zeigt auch eine Studie, über die wir ebenfalls sprechen werden. Sie können sich beteiligen, indem Sie anrufen. Wie erleben Sie das? Sind in Ihrem Viertel noch alle Schichten wirklich vertreten? Können Sie Ihre Miete in zentraler Lage noch bezahlen? Was bedeutet es, wenn die Kluft zwischen Arm und Reich tatsächlich auseinander wächst? Ja, all diese Fragen wollen wir beantworten, versuchen wir zu beantworten in unserer Länderzeit heute. Rufen Sie also an. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Und ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Und mein Kollege Michael Röhl wird uns dann in der Sendung später zusammenfassen, was an Fragen, Meinungen und Erfahrungen von Ihnen aufgenommen worden ist. Wir sind also zu Gast im Bezirksrathaus von Chorweiler, im gleichnamigen Stadtteil, in dem viele Menschen auf recht engem Raum leben. Menschen, die zu einem großen Teil auch auf staatliche Leistungen angewiesen sind, Wohngeld beziehen oder Hartz IV empfangen. Das Wort Problemviertel, wie gesagt, das hören die Bewohner hier nicht so gern. Aber es ist eine Vorortsiedlung, Anfang der 70er Jahre errichtet. Und Barbara Weber, die ist jetzt vorm Bezirksrathaus, das im Zentrum liegt. Wir sind umgeben von riesigen Wohnblocks, Hochhäuser mit zum Teil mehr als 20 Stockwerken. Und das sieht so aus.
Ja, das möchte ich Ihnen jetzt einfach mal beschreiben. Vor mir liegt die katholische Kirche, ein roter Backsteinbau, daneben der Pariser Platz, der von seiner Ausstrahlung so weit weg ist von dem, was man mit Paris assoziiert. Es ist der Platz einer, Petra sagte es bereits, Trabantenstadt, den ein graues Betongebirge mehrgeschossiger 70er Jahre Bebauung umschließt. Links von mir das Seniorenzentrum, hinten kann ich noch sehen ein türkischer Lebensmittelladen, direkt vis-à-vis der Mediamarkt, daneben das City Center, ein Einkaufszentrum mit zahlreichen Geschäften und dahinter Hochhäuser. Hochhäuser grenzen den Bezirk in nordöstlicher Richtung auch von einem Park ab, an dessen Ende sich der Fühlinger See befindet.
Also so sieht es aus rund um uns herum. In den Häusern gibt es zum Teil einen erheblichen Sanierungsstau. Da sind Wohnungen, für die sich seit Jahren eigentlich keiner so richtig zuständig fühlt. Von einer Privatinvestorin einst übernommen, die ist dann pleite gegangen und nun werden hier fast 1200 Wohnungen zwangsverwaltet. 3000 Mieter sind davon betroffen. Barbara Weber, Sie haben sich vor der Sendung ja eine Wohnung angesehen und die gesamte Wohnsituation, die hat sich wie dargestellt.
Ja, die zwangsverwalteten Häuser der Stockholmer Allee, die ich eben schon beschrieben habe, die wie ein Riegel praktisch den Park von dem Zentrum in Chorweiler abgrenzen, bestehen aus einem Häuserblock aus 8 bis 15 geschossiger Bebauung. Wenn man davor steht, sieht man, die Fassaden sind marode, die Brüstungen der Balkone mit Schimmel oder Schwamm durchsetzt. Die Treppenhäuser machen einen verwahrlosen, düsteren Eindruck. Die Briefkästen sind zum Teil defekt und mit Filzschreiber beschriftet oder einfach verschmiert. Im Haus Nummer 11 der Stockholmer Allee kommt auf 60 Mietparteien sage und schreibe ein Aufzug. Und wie es in den Wohnungen aussieht, das zeigte mir vor der Sendung Sibylle Michel, die dort in der 8. Etage wohnt. Wir haben den Fahrstuhl genommen, um dahin zu gelangen.
So, jetzt steigen wir aus. 8. Stock.
Kommen wir mal rein in Ihren Flur. davon geht ab, wenn wir gerade ausschauen, Ihr Wohnraum und zur rechten Seite dann das WC. Und da haben Sie auch einen Einbauschrank daneben, ne?
Die Wandschränke, die sind wirklich praktisch. Also da passt einiges rein und vor allen Dingen muss ich deswegen keinen kleinen Schrank noch ins Zimmer stellen. Das finde ich halt sehr gut, ne?
Aber Sie haben in der Wohnung auch Mängel?
Die diversen Rohrbrüche. Also alle Jahre wieder gibt es hier ganz sicher einen Rohrbruch. Und egal, in welcher Etage der Rohrbruch stattfindet, die gehen natürlich durchs Haus. Überall wird die Wand feucht. Das war bei mir auch oft gewesen, zum Beispiel, dass die Steckdosen dann anfangen zu britzeln. Leider ist hier alles undicht. Also es ist erstens uralt, zweitens hier unten ist es die richtige Sauerei, weil das schließt hier nicht. Ne?
Hier also wir sprechen jetzt von hier unten, das ist unterm Waschbecken.
Unterm Waschbecken, da sind ja die Rohre, die gehen, sieht man, wie das Rohr in die Wand geht und dass das nicht dicht ist. Das tropft halt. Ne?
Gehen wir mal aus dem Badezimmer in den Wohnraum. Sehr schön hell mit einem Balkon.
Ja.
Und zum Teil blicken Sie ins Grüne, zum Teil auch auf
auch
die benachbarten, auch auf das Bürgerzentrum und die benachbarten Hochhäuser auch. Ne? Sitzen Sie da auch schon mal draußen im Sommer?
Ja, auf jeden Fall.
Es ist eigentlich sehr schön und ganz tricky gelöst. In einer Nische kann man dann das Bett unterstellen.
Es ist leider ein Loch in, da in der Ecke, was da so ein bisschen dunkel aussieht. Da ist eigentlich ein Loch. Das geht direkt zu dem Balkon von den Nachbarn durch. Da haben wir aber was reingestopft, weil sonst würde es da ja durchziehen. Ne?
Und das heißt, es ist ja dann auch nass geworden, wenn das auf dem Balkon war, ne?
Ja, so richtig feucht ist es bei mir zum Glück nicht. Ich habe einfach Glück, ich hatte im Bad auch Schimmel gehabt. Ich hatte mir erkämpft, dass der Fliesenspiegel erhöht wird. Der war halt früher nicht so hoch gewesen. Ich habe immer brav in der Hocke geduscht. Und ich hatte dann auch wegen dem Schimmel, der sich gebildet hatte, die Miete gemindert. Und daraufhin habe ich den erhöhten Fliesenspiegel bekommen, sodass ich jetzt auch im Stehen duschen darf.
Na, immerhin. Frau Michel jedenfalls hat sich da durchgesetzt. Räumlich gut durchdachte Wohnungen, die aber sehr in die Jahre gekommen sind. Davon gibt es hier sehr viele und darüber sprechen wir gleich auch noch ausführlicher, wie da das Leben und Wohnen in diesen Wohnungen sich darstellt. Zunächst aber Cornelia Witzak, junge Bezirksbürgermeisterin hier in Chorweiler. Ich habe es schon gesagt, 1200 Wohnungen werden zwangsverwaltet, aber da stellt sich mir die Frage, was heißt das? Wer ist ansprechbar? Adna, wem gehören diese Wohnungen?
Ja, eigentlich gehören die ja jetzt der Gläubigerbank, der NRW-Bank und dann gibt es eben einen Verwalter, der hat, soweit ich weiß, in letzter Zeit auch mal gewechselt und der ist eigentlich Ansprechpartner für die Mieterinnen und Mieter, aber das Ganze gestaltet sich immer sehr schwierig. Aus dem Grunde gibt es Gott sei Dank eine Mieterkontaktstelle von der katholischen Pfarrgemeinde auch mit organisiert und dort wird dann sehr rege gemeinsam mit den Mieterinnen und Mietern versucht, auf die schlechte Wohnsituation aufmerksam zu machen, auch die Politik mit ins Boot zu holen, auch die Verwaltung wird immer wieder angesprochen. Das heißt also, es geht nicht über den normalen privatrechtlichen Weg, dass man sagt, man ist Mieter und man hat einen Vermieter. Nein, man braucht im Prinzip zusätzlich eine Mieterkontaktstelle, ein Mieterbüro, das einem dabei hilft, dass man seine Interessen durchsetzen kann. Und es ist eben leider so, dass viel zu wenig von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, dass man beispielsweise wie in dem Fall eben Mieterminderungen geltend macht und dann eventuell auch Verbesserungen dieser Wohnsituation erreicht.
Und wir haben es gehört, Schimmel an den Wänden, Rohre zum Teil verschlammt, die Zahl der Rohrbrüche ist relativ hoch. Rette sich, wer kann, müsste man da ja eigentlich sagen. Ist das so, ziehen viele weg?
Das Problem ist, dass viele, die können wegziehen. Ich weiß aber von vielen Bewohnern, die ganz am Anfang, als die Häuser noch neu waren, hier gewohnt haben, da war es alles noch wesentlich besser, obwohl man sagen muss, dass die Standards, die man auch in den 70ern hier eingeführt hat, eigentlich eine Katastrophe sind. Sie haben ja eben erwähnt, ein Aufzug für über 18 Stockwerke, das ist eine Katastrophe, wie man sowas überhaupt genehmigen kann. Und dass man angeblich heute nicht in der Lage ist, seitens der Wohnungsaufsicht oder Bauaufsicht hier zu erzwingen, dass mindestens ein zweiter Aufzug reinkommt, ist für mich immer noch die große Frage. Also wir beschäftigen uns hier auch in der Bezirksvertretung ständig mit Problemen, die von den Mietern an uns herangetragen werden. Wir versuchen das dann an die Verwaltung weiterzugeben. Es hat sich ja mittlerweile eine Taskforce in der Verwaltung gegründet. Wir hoffen, dass dann vielleicht etwas mehr passiert, aber seit 2005 ist im Prinzip bekannt, dass sich diese Wohnungen in der Zwangsverwaltung befinden und ich erlebe erst in den letzten 2 Jahren ungefähr, intensivere Anstrengungen auch seitens der Stadtverwaltung und überhaupt seitens der Öffentlichkeit, dass man es überhaupt stärker wahrnimmt, welche Probleme hier sind. Und ich kann nur hoffen, dass sich hier wirklich eine Veränderung ergibt. Ich denke, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, etwas zu ändern. Aber da muss man auch wirklich mal den Wunsch haben. Und ich erlebe auch immer wieder bei Ortsterminen, dass uns seitens der Verwaltung gesagt wird, ja, dann müssen wir vielleicht einmal in die Akten hineinschauen und vielleicht kommt dann etwas dabei rum.
Und das ist, man merkt es, ein Thema, das Sie sehr beschäftigt hier in Chorweiler und vermutlich auch noch beschäftigen wird. Wir wollen die angesprochene Politik natürlich auch mit in diese Diskussion reinholen. Leben im Problemviertel in deutschen Großstädten wächst die Kluft zwischen Arm und Reich, so haben wir die Sendung überschrieben. Sie können sich beteiligen, auch indem Sie eine E-Mail schreiben, dann an die Adresse länderzeit@dradio.de und Länderzeit mit AE geschrieben. Ja, so mancher kann es sich eben nicht leisten, im schicken Innenbezirk zu wohnen. Jürgen Rothaus ist bei uns, SPD. Er ist der Oberbürgermeister hier in Köln. Und Sie beobachten die Entwicklung natürlich genau, wollen den Menschen wie helfen?
Ja, wir wollen möglichst konkret helfen. Auch dadurch, dass wir auf jeden Fall verhindern wollen, dass sich private Finanzinvestoren diese Häuser, gerade die, die jetzt in der Diskussion stehen, die in der Zwangsverwaltung sind, dass sie sich die für billiges Geld unter den Nagel reißen und dann im Grunde nur Profit rausziehen wollen. Und sie sind dann in einer ganz komfortablen Situation, weil 60% der Mieter Unterstützung bekommen von Seiten der Stadt. Und wir zahlen praktisch dann als Stadt an diesen privaten Investor unser Geld, dass wir besser anderweitig anwenden können. Und der private Investor ist gar nicht daran interessiert, wir sehen das auch bei anderen Wohnanlagen, hier intensiv zu investieren, Mängel zu beheben. Und es wird nur immer der unterste Standard. Hier in diesem Fall haben wir, was die Stockholmer Allee anbelangt, einen Zwangsverwalter, der darf im Grunde gesetzlich nur die notwendigen Maßnahmen durchführen. Und deswegen gehen unsere Anstrengungen dahin als Stadt, auch gemeinsam mit dem Land, dass wir im Rahmen dieser Zwangsversteigerung in der Lage sein werden, selbst diese Wohnungen zu ersteigern. Wir, das heißt ein Konsortium, das gebildet werden soll unter Federführung unserer städtischen Wohnungsbaugesellschaft GAG, aber auch mit anderen gemeinsam. Und dass wir dann sicher sein können, dass die Wohnungen auf einen guten Stand gebracht werden. Das ist ganz schwer heutzutage, solche Investoren zu verhindern, gerade im Rahmen von Zwangsversteigerungen, weil der kriegt den Zuschlag, der das meiste bietet. Und deswegen sind wir in intensiven Verhandlungen auch mit der NRW-Bank, mit der zuständigen Landesbank, die Hauptgläubigerin ist. Es sind noch andere Gläubiger da, einen Weg zu finden, der es uns ermöglicht, hier auch kommunales Eigentum über unsere Städtewohnungsbaugesellschaft zu schaffen.
Wobei das natürlich eine Kostenfrage ist. Über welchen Betrag reden wir im Moment?
Es sind erhebliche Summen in der Diskussion. Es sind Darlehensbelastungen dort, die befriedigt werden müssen. Und man kann davon ausgehen, dass bis an die 50 Millionen erstmal gezahlt werden müssen. Und auf der anderen Seite wir Erkenntnisse darüber haben, dass der Wohnungswert als solcher da deutlich drunter liegt. Und da ist es auch für eine städtische Wohnungsbaugesellschaft nicht einfach zu sagen, wir gehen jetzt diesen Weg und ersteigern diese Wohnungen, die im Grunde dann, was den sachlichen Wert anbelangt, dem nicht entsprechen, was man auf den Tisch legen muss. Und das ist das große Problem auch unserer städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Und deswegen brauchen wir die Hilfe des Landes Nordrhein-Westfalen, speziell auch der NRW-Bank. Und da sind wir in intensiven Verhandlungen. Ich hoffe sehr, dass es gelingt und dass auch die Öffentlichkeit, die Bürgerinnen und Bürger uns dabei unterstützen. Es ist uns gelungen, im ersten Schritt den Zwangsversteigerungstermin zu verschieben. Das war schon eine große Kraftanstrengung und das hat uns auch eine Atempause gegeben. Und jetzt arbeiten wir ganz hart dran mit allen Beteiligten, dass es uns gelingt, hier die Heuschrecken abzuwehren.
Und Sie hören es natürlich auch, die Hörerinnen und Hörer hier raus. Es ist alles noch im Fluss. Es ist noch die Frage, was hier weiter passieren wird. Jochen Ott ist bei uns. Er ist eigentlich gebürtiger Kölner, Vorsitzender der Kölner SPD, im Rahmen des Ratsmandates auch Aufsichtsratsvorsitzender der GAG, die hier schon angesprochen wurde, der Immobilien AG der Kommunalen, dem größten Wohnungsunternehmen im Kölner Raum. Die Stadt ist größter Anteilseigner und Herr Ott, Sie sind auch stellvertretender Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion. Auf die Landesebene wollen wir jetzt mal schauen. Erstmal guten Morgen. Die Sache hier in Chorweiler ist ja ein sehr spezieller Fall. Es hat auf Landesebene eine Enquete-Kommission gegeben, die sich generell mit diesen Investmentgeschäften im Immobilienmarkt auch beschäftigt hat. Sie sind auch in dieser Enquete-Kommission. Ging es da auch um Chorweiler?
Ja, selbstverständlich ging es auch um Chorweiler, weil Chorweiler ist von der Größe natürlich von einer ganz besonderen Bedeutung. Sowas gibt es in der Bundesrepublik eigentlich in dieser Größenordnung fast gar nicht mehr. Und wir haben in der Enquete-Kommission jetzt über 2 Jahre sehr intensiv alle Möglichkeiten in Betracht gezogen. Und an dem, was wir jetzt gerade eben schon gehört haben von der Bezirksbürgermeisterin und vom Oberbürgermeister, reicht das von der Landesbauordnung bis zum Bundesbaugesetzbuch über die Frage, wie finanzieren wir eigentlich Kosten der Unterkunft, also Sozialpolitik. Und es geht um das Ordnungsrecht, welche Möglichkeiten hat man eigentlich, wenn jemand eine Wohnung vergammeln lässt, da auch einzugreifen, bis hin zu steuerrechtlichen Fragen. Also die Fragestellung, wem nutzt eigentlich das Steuerrecht und bevorteilt vielleicht bestimmte Finanzinvestoren. All diese Fragen haben wir da beleuchtet und haben jetzt den Abschlussbericht, sozusagen, der ist gerade in der Erstellung, wird am 20. 21. März im Parlament vorgestellt. Die Handlungsempfehlungen sind schon öffentlich, das ist ein ganz breiter Katalog und wir wissen, dass das ein ganz dickes Brett ist, was man an verschiedenen Stellen kommunal, landesseitig und mit dem Bund gemeinsam angehen muss.
Und wir haben es schon gehört, das Leben hier ist mit einigem verbunden, was man mehr als ärgerlich bezeichnen kann, wenn man in den Wohnungen lebt, mit dem Schimmelbefall und ähnlichem mehr. Da werden wir jetzt noch mal ausführlicher drauf eingehen. Wir wollen darüber sprechen, warum die Menschen auch nicht hier wegziehen. Dazu kurz noch den Mietpreis, der liegt hier bei 5,29 Cent oder so ähnlich. Also jedenfalls knapp über 5 Euro. In der Innenstadt liegt er bei 10 Euro, 11 Euro muss man da mittlerweile zahlen. Also insofern für viele, die hier leben, gar nicht machbar, hier wegzuziehen, in den Innenstadtbereich zu ziehen. Und Barbara Weber, wir wollen, wie gesagt, auch noch mal hören, was das eigentlich heißt, wenn man hier in diesen Wohnungen sich aufhält.
Ja, und ich möchte das Stichwort Gammelwohnungen noch mal kurz aufgreifen. Sigi Heid ist Sozialarbeiterin der katholischen Kirchengemeinde vor Ort. Frau Heid, Sie haben im vergangenen Jahr eine Studie gemacht unter Mietern. Was haben Sie gefragt?
Also wir haben eine Mängelbefragung durchgeführt. Und zwar war das im April 2012. Und da haben wir circa 400 Menschen befragen können. Und dabei kam eben heraus, dass also die Fensteranlagen ganz erheblichen Mangel darstellen, Lüftungen in den Häusern oft nicht funktionieren, wurden immer wieder genannt, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Und die Heizung funktioniert auch nicht immer. Das sind so im Wesentlichen die Mängel und die Aussagen der Mieter.
Daraus ist ein Mieterprojekt entstanden. Martin Ellerbrock, Sozialraumkoordinator in Köln-Chorweiler. Sie haben gemeinsam mit Frau Heid dieses Mieterprojekt gegründet. Was wird da gemacht?
Ja, dieses Projekt haben wir gegründet 2008, nachdem Mieter aus einem Haus hier in der Osloer Straße einen offenen Brief an die Stadt geschrieben haben über die Zustände, die sie nicht mehr ertragen konnten und wollten. Wir haben zunächst einfach versucht, uns auf dieses eine Haus zu konzentrieren. Es war nach und nach dann aber deutlich, dass also zum einen die 1200 Wohnungen unter Zwangsverwaltung alle betroffen sind und bei einem benachbarten Wohnungsunternehmen im Grunde ähnliche Zustände sind.
Also das sind insgesamt schlappe 2000 Wohnungen, kann man das sagen?
1800 Wohnungen von insgesamt 2700, kann man sagen.
Ja, also das ist schon ein ordentlicher Batzen. Ich denke, die Menschen, die hier nicht wegziehen, die machen das nicht nur wegen des Mietpreises nicht, sondern viele Menschen sagen schon, dass sie sich in Chorweiler, in dem Stadtteil wohlfühlen, dass sie dort gewachsene soziale Beziehungen haben, dass sie hier eine gute Versorgung haben. Dieser Stadtteil ist ja auch, sie sind in einer Viertelstunde am Hauptbahnhof, am Dom von hier aus. Ne? Es gibt viele Gründe, hier leben zu wollen. Und der Stadtteil hat viele Ressourcen, aber wenn man von einem Problemstadtteil spricht, denke ich, das Problem sind in der Tat unverantwortlich handelnde Eigentümer von Wohnungen, beziehungsweise dann eben Zustände wie unter der Zwangsverwaltung, wo die Zustände nicht verbessert werden können.
Die Kluft zwischen Arm und Reich wächst in deutschen Städten. Darüber werden wir gleich noch weiter diskutieren und sprechen. Wir haben noch weitere Gäste, die wir Ihnen noch gar nicht vorgestellt haben. Das wollen wir dann nachholen nach den Nachrichten. Sie können uns anrufen. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Nochmal 00800 4464 4464. Und Sie können uns auch eine E-Mail schicken mit Ihrem Anliegen. Dann an die Adresse länderzeit@dradio.de. Und wie gesagt, hören können Sie uns gleich wieder nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk, dann zum Thema Leben im Problemviertel. Die Kluft zwischen Arm und Reich wächst in deutschen
Deutschlandfunk.
Städten.
Deutschlandfunk.
10.35 Uhr ist es. Weiter geht es mit der Länderzeit hier im Deutschlandfunk. Wir sind heute live im Rathaus des Kölner Bezirks Chorweiler, mitten im gleichnamigen Stadtteil und umgeben von hohen Wohnhäusern. Wir haben es eingangs ja schon beschrieben. Ein Teil dieses Wohnkomplexes ist ins Visier von Immobilienspekulanten geraten. Zumindest ist das die Befürchtung auch hier. 1200 Wohnungen sollen verkauft werden. Eine Zwangsversteigerung wurde einmal verschoben, aber sie droht weiterhin. Davon wären dann 3000 Bewohner betroffen, die eben auch in einigen dieser Trabanten hier leben. Chorweiler City, das sind Hochhäuser mit zum Teil mehr als 20 Stockwerken. Es war einmal ein Vorzeigeprojekt des sozialen Wohnungsbaus, diese Hochhaussiedlung. Und der emeritierte Professor Jürgen Friedrichs ist Soziologe, hat sich lange mit dem Phänomen in der Stadt befasst, befasst sich immer noch damit. Grüße Sie erstmal in dieser Runde. Wie sehen Sie die Situation hier?
Es ist außerordentlich kompliziert, weil genau wie der Oberbürgermeister schon sagte, verhindert werden muss, dass weitere private Investoren, die nur Geld rausziehen wollen und keine Sanierung vornehmen, diese Häuser übernehmen. Das ist das eine. Ich denke aber, man muss viel differenzierter an die Sache rangehen, weil solche Gebiete ja immer einem gewissen Vorurteil unterliegen. Und man sagt, das ist Chorweiler, schlechter Stadtbezirk. Kein Stadtbezirk ist in dem Sinne schlecht. Stadtbezirke sind in sich sehr heterogen und das ist hier auch so. Es ist ein ganz vielfältiges Gebilde und es gibt einzelne Häuser, die sind schlechter und andere, die sind besser. Insofern muss man sagen, die Wohnbedingungen sind gar nicht so schlecht und wie es sozusagen das Vorurteil gegenüber solchen Siedlungen will. Sicherlich sind diese Siedlungen überholt von ihrem Typ. Wir haben damals Siedlungen gebaut in den 60er, vor allen Dingen aber in den 70er Jahren, quer durch die ganze Republik, die mit Hochhäusern ein ökonomisches Bauen ermöglichten und haben Stadtteile hingestellt, die in keiner Weise irgendeinem traditionellen Stadtteil entsprochen haben, sondern die einzig mehr oder weniger Wohnmaschinen waren mit viel zu wenig Arbeitsplätzen, mit viel zu wenig Erdgeschossnutzung und einem großen Supermarkt normalerweise, der dann noch ein Monopol hatte. Jetzt denken wir darüber nach, ob man einen Teil dieser Siedlung abträgt, wie das in Bremen-Teneva beispielsweise passiert ist, weil man der Ansicht ist, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich halte das für eine offen gestanden sinnvolle Lösung, weil ich nicht glaube, dass wir diesen Typ von großen Siedlungen weiter beibehalten müssen. Das Problem ist nur, dass wir das in einem Zeitpunkt tun müssten, also Wohnraum vernichten in dem Sinne, in dem eigentlich eine Wohnraumknappheit besteht. Und das große Problem, deshalb ist es wirklich ein Widerspruch fast, ist, dass seit der Mitte der 90er Jahre bis zum der Mitte der Jahre etwa 2005 ungefähr in fast allen Großstädten die Hälfte des Sozialwohnungsbestandes weggebrochen ist. Wir also viel zu wenig solcher Wohnungen haben. Insofern muss ich gegen meinen eigenen Vorschlag sprechen. Aber man muss einfach sehen, dass in diesen Siedlungen etwas getan werden muss und diese Häuser, die jetzt gerade zur Zwangsversteigerung anstehen, sind vielleicht auch baulich in einem Zustand, bei dem man ernsthaft überlegen muss, ob man sie in der Form beibehalten kann.
Sie haben es schon angesprochen, Sie haben sich Zahlen angeguckt, die gingen bis etwa 2005, haben verschiedene Städte sich angeguckt, Viertel angeguckt und Sie wollten wissen, wie ist die Sozialstruktur in den Städten. Da war auch Chorweiler Gegenstand der Betrachtung. Sie sind am Ende zu dem Schluss gekommen, die Kluft zwischen Arm und Reich, die wächst tatsächlich. Wie kann man das belegen?
Also man kann das erstmal dadurch belegen, dass wenn Sie sich die Einkommensverhältnisse in der Bundesrepublik ansehen, dann können Sie feststellen, dass die Aufstiege aus den unteren Einkommensgruppen in mittlere oder höhere sehr gering und über die Jahre geringer geworden sind. Sie können sehen, dass ein Teil der Personen, die wir zur unteren Mittelschicht rechnen würden, weniger Einkommen hat, also die prekären Einkommen auch oder die prekären Beschäftigungsverhältnisse zugenommen haben. Und wenn Sie solche sozialen Spaltungen oder Entwicklungen haben, dann müssen die sich natürlich auch räumlich niederschlagen. Das heißt, Sie werden zwangsläufig Gebiete haben, in denen Personen wohnen müssen, weil sie sich woanders keinen Wohnraum leisten können. Vorhin war die Frage, wer zieht aus? Wenn Sie heute ausziehen, müssen Sie damit rechnen, dass Sie für die nächste Wohnung 20% mehr bezahlen. Außerdem müssen Sie die Umzugskosten rechnen. Das heißt, die Leute werden eingeschränkt in ihrem Lebensstandard, wenn sie umziehen würden. Und das können Sie sich wahrscheinlich nicht leisten.
Und Sie haben es gesagt, bezahlbarer Wohnraum ist eben für viele ganz schwer zu finden, weswegen der Vorschlag, den Sie eigentlich haben, hier rückzubauen oder sogar teilweise abzureißen, eben eigentlich wirklich nicht in Frage kommt, auch für die Mieter hier. Wir haben es gehört, die zum Teil ja auch gerne hier wohnen. Also muss man sich überlegen, was macht man stattdessen, möglicherweise grundsanieren. Ob das möglich ist, das werden wir vielleicht an dieser Stelle nicht wirklich beantworten können. Aber es gibt tatsächlich hier ja mehrere solcher Wohnriegel, solcher Trabanten, die in den Himmel ragen. Und die sind in ganz unterschiedlicher Qualität hier. Bei uns ist Sibylle Jeschonek, sie leitet das Wohnungsmanagement des Wohnungsunternehmens Saale, das eben auch Wohnungen hier verwaltet, besitzt. Sie machen es ein bisschen anders, Sie versuchen sich zu kümmern. Warum?
Ja, weil das sowohl wirtschaftlich wie auch sozial besser funktioniert. Wir zeigen das ja hier in Chorweiler seit vielen Jahren. Man muss so ein Hochhaus, also wir haben hier einen Wohnungsbestand von über 500 Wohneinheiten. Das größte davon ist die Florenzer Straße 32, ein Hochhaus mit 27 Etagen, direkt hier vis-à-vis. Und man muss sich sehr konsequent, sehr langfristig um diese Häuser kümmern, dann hat man auch da wenig Probleme. Das fängt bei uns an mit einer sorgfältigen Belegung. Das heißt, wir schauen uns sehr genau an, wer zieht bei uns ein und ist das sozialverträglich. Das heißt, neben einem kranken Senior quartieren wir nicht unbedingt eine Familie mit kleinen Kindern, neben den Serben nicht unbedingt den Kroaten und so weiter und so fort. Also wir machen eine sehr, sehr sorgfältige Belegungspolitik. Das ist mal der erste Schritt. Dann muss man sich permanent um Ordnung, Sicherheit und Instandhaltung der Häuser kümmern. Das ist mal das A und O, weil überall da, wo Dinge vergammeln, verkommen, schlecht aussehen, fühlt sich auch kein Mieter mehr verpflichtet, seinen eigenen Bereich in Ordnung zu halten. Und wenn der Aufzug eh schon mit Graffitis versprüht ist, dann kann ich da auch noch meinen Müll hinwerfen. Also man muss sich permanent kümmern. Man muss vor Ort sein, sodass die Leute auch wirklich einen Ansprechpartner haben. Wir haben hier in Chorweiler ein eigenes Kundencenter, direkt vis-à-vis unseres Wohnungsbestandes, mit Kaufleuten, mit Hauswarten, mit Gebäudetechnikern, die sich eben um all die Anliegen der Mieter auch kümmern. Und dann kommt so quasi das Sahnehäubchen oben drauf. Wir haben unten im Hochhaus ein Nachbarschaftstreff, wo es sehr, sehr viele Aktivitäten gibt. Das reicht vom Elektroclub für Jungs bis hin zu Sprichlos für kleinere und jüngere Kinder, damit die erstmal vernünftige Sprache lernen. Das gilt jetzt nicht nur für Kinder mit Migrationshintergrund, sondern auch für deutsche Kinder aus bildungsschwachen Häusern. Da gibt es also ganz, ganz viele Aktivitäten, damit sich Menschen erstmal kennenlernen, auch Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, unterschiedlicher Generationen. Und man merkt dann auch, wenn die sich kennen, gehen die auch anders miteinander um. Dann gibt es plötzlich sowas wie Nachbarschaftshilfe, nachbarschaftliche Kontakte und auch die Dinge, die man ganz dringend braucht, nämlich Rücksichtnahme und Toleranz. Rücksichtnahme von denen, die gerne auch mal laut sind, aber auch Toleranz von denen, die es am liebsten rund um die Uhr leise hätten. Und das braucht man eben auch in so einem Haus.
Man merkt, Sie sind schon ein wenig außer Atem angesichts dessen, was Sie da alles aufzählen. Das heißt aber, man braucht eine Menge Engagement. Sie beobachten natürlich auch, was mit den Häusern drumherum passiert. Die beiden Häuser, die jetzt unter Zwangsverwaltung stehen, wäre das etwas, wo Sie sich vorstellen könnten, dass Sie sagen, das übernehmen wir irgendwann?
In der großen Komplexität auf keinen Fall. Also das sind 1200 Wohneinheiten, das macht man nicht mal eben mit links. Das ist relativ schwierig. Eine Lösung, die wir uns vorstellen könnten, würde ganz klar auf eine Zerschlagung hinführen. Sprich, das muss in kleineren Einheiten an verschiedene solide wirtschaftende Betreiber gehen. Das ist so eine Idee, die man haben kann. Aus kaufmännischen Gesichtspunkten sage ich ganz klar, schwierig, gerade unter den Rahmenbedingungen, die da im Moment noch im Raum stehen, zu den offenen Forderungen, die da derzeit noch laufen an Altschuldenübernahme und dem, was man an Instandsetzungs- und Modernisierungsbedarf hat, geht das ganz klar nicht, weil wir kennen auch die Mieten, die hier in Chorweiler erzielt werden können. Die wachsen hier ganz klar, Sie haben es eben genannt, im Gegensatz zum Zentrum nicht in den Himmel. Und deswegen muss man es letztendlich relativ billig bekommen, damit man es gut sanieren kann und gut betreiben kann. Und das bitte in kleinen Einheiten, weil keiner kann eigentlich das wirtschaftliche Risiko auf sich nehmen, hier 1200 Einheiten zusätzlich an diesem Standort zu verkraften. Also niemand, der solide wirtschaften will.
Das heißt, die NRW-Bank müsste von ihren Forderungen runtergehen. Jürgen Rothaus, der Oberbürgermeister der Stadt Köln, hat das ja auch schon angesprochen. Da laufen Verhandlungen. Ist denn absehbar, dass tatsächlich diese Summe, die da im Moment im Raum ist, von knapp 30 Millionen, dass da irgendwie von abgerückt wird?
Ich hoffe sehr, weil die NRW-Bank ist ja auch eine Bank unseres Landes und der Bürgerinnen und Bürger. Und dass diese NRW-Bank nicht allein nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten die Entscheidung trifft, sondern auch ihrer sozialen Verantwortung gerecht wird. Und wenn man einen Blick wirft darauf, was hier an Notwendigkeiten besteht, zu sanieren und den Menschen wirklich lebenswürdige Bedingungen zu schaffen, dann ist es auch Aufgabe unserer eigenen Nordrhein-Westfalen-Bank, sich damit einzubringen und uns das Leben zu erleichtern. Das will ich mit aller Deutlichkeit sagen. Und ich will auch noch mal betonen, es geht, wenn man das Unternehmen Saale sieht. Sie sind wirklich sehr vorbildlich in den Sanierungsmaßnahmen und auch in den sozialen Begleitmaßnahmen. Und das ist eine gewisse Orientierung, die andere Menschen auch haben. Und man muss als Oberbürgermeister optimistisch sein. Wenn man nicht glaubt daran, dass sich das bessert, dann macht man einen falschen Job.
Also von daher. Wobei man ja auch nochmal ansprechen muss, Sie sprachen schon Saale an, die Belegungspolitik hat Frau Jeschenik auch angesprochen, die ja eine ganz wichtige ist. Und wenn man tatsächlich auf die Zahlen hier in Köln guckt, ich nehme an, in anderen Städten wird es ähnlich sein, dann muss man sagen, es gibt zu wenig geförderten Wohnraum. Wir kommen auf eine Zahl von knapp 8%. Hier in Chorweiler dagegen sind 80% der Wohnungen geförderte Wohnungen. Da stimmt was nicht. Da hat die Politik eine Menge falsch gemacht, oder?
Ja, das stimmt. Wir haben Fehlentwicklungen. Die sind auch darauf zurückzuführen, dass zum Teil einseitig ideologisch bestimmte Wohnungsbauprogramme gefahren wurden, dass die Eigenheimförderung für Eigenbesitzer in den Vordergrund gestellt wurde und der Mieter, der auch bezahlbaren Wohnraum braucht, der ist unten durchgefallen. Und wir drehen das jetzt um und verlangen zum Beispiel, dass in allen Stadtteilen, in denen neue Baugebiete entwickelt werden, dass da bestimmte Quoten eingehalten werden für geförderten Wohnungsbau. Dass es also nicht eben zu einer Konzentration in den problembelasteten Gebieten kommt, sondern dass auch da, wo Menschen leben, die viel, viel weniger Probleme haben, ganz im Gegenteil, die wohlhabend sind, dass sie einen Teil der Aufgaben und der Verantwortung mittragen. Und das ist unser Projekt, was wir jetzt auf den Weg bringen. Das wird in der nächsten Ratssitzung, hoffe ich, beschlossen werden. Ein neues Baulandmodell, kooperatives, soziales Baulandmodell. Das heißt also, jeder, der entwickeln will, ein bestimmtes Gebiet, ein Baugebiet, der muss gleichzeitig auch verpflichtet werden, für den sozialen Wohnungsbau sich zu engagieren. Wir sind eine wachsende Stadt, das muss man sehen, mit all den Problemen. Und es gibt eine starke Konkurrenz zwischen denjenigen, die zu uns kommen, auch als Facharbeiter, mit mittlerem Einkommen auch, zwischen den vielen Studenten, die wir haben. Wir haben über 80.000 Studenten bald in unserer Stadt und der Wohnraum ist knapp und das geht dann häufig zulasten derjenigen, die sich am wenigsten wehren können. Und das sind die, die Hartz-IV-Empfänger sind, die auf Hilfsleistungen angewiesen sind und sie werden dann an den Rand gedrängt. Und da müssen wir eine Umkehr vornehmen.
Vor allen Dingen auch, wenn man eine weitere Entwicklung beobachtet, die der Soziologe Friedrichs, der ja auch bei uns in der Runde ist, gemacht hat. Stichwort Gentrifizierung, das ist ein weiterer Trend, den wir beschrieben haben. Aber dann folgt etwas, was Sie gerade noch untersuchen, nämlich, dass es immer mehr tatsächlich abgeschlossene Räume für bestimmte Gruppen gibt. Das heißt, so heterogen, wie wir uns das wünschen oder wie Herr Rothers das auch gerade gesagt hat, wie sich die Stadt das wünscht, läuft das tatsächlich in der Realität nicht ab. Was gibt es da für eine Entwicklung?
Naja, es ist natürlich naheliegend, dass wenn ich eine wachsende Stadt habe, wie Köln es ist, dass Personen zuziehen, die im Wesentlichen höher qualifiziert sind. Damit wird der Druck auf den Wohnungsmarkt größer werden. Das hat ja der Oberbürgermeister gerade, Anne Roth, das gerade angesprochen. Und das wird die Situation nicht gerade vereinfachen. Das heißt also, die Wohnbedingungen werden für diejenigen, die niedrige Einkommen haben, schwieriger werden. Nun muss man aber dazu sagen, wenn man jetzt diese Situation hier in Chorweiler betrachtet, wir haben ja eine Arbeitslosenquote, die ungefähr bei 17% liegt. Das ist doppelt so hoch wie in der Stadt selber, im städtischen Durchschnitt. Was man braucht, sind Arbeitsplätze. Wir brauchen Beschäftigung für die Menschen. Wir müssen weniger Menschen haben, die Hartz IV beziehen. Das sind ja etwa 39%. Also ich glaube, an diesem sozialen Ende beginnt überhaupt die Politik. Wenn die Menschen Arbeit haben, wenn sie Geld verdienen, werden sie sich auch anders verhalten. Und ich glaube, das ist wichtig, was immer sonst schon an der Stadt passiert. Aber diese Möglichkeiten sind, glaube ich, ganz elementar, um diesen Gebieten zu helfen.
Cornelia Witzak-Junge ist die Bezirksbürgermeisterin hier in Chorweiler, Mitglied der Grünen und ja, sehr in Sorge um ihren Stadtteil, nehme ich mal an, wenn Sie das alles hier so hören und ja auch jeden Tag eigentlich verfolgen von Ihrem Büro im Rathaus. Gucken Sie genau auf den Pariser Platz, den wir eben beschrieben haben, beziehungsweise den Platz und die Hochhäuser. Wenn Sie die Vorschläge hören, geht Ihnen das weit genug?
Also es gibt ein ganz großes Problem mit der Außenwahrnehmung von Chorweiler. Wir haben ja eben schon gehört, dass sehr viele Bewohner hier in Chorweiler gerne hier wohnen. Und es gibt aber wahnsinnig viele Vorurteile über Chorweiler. Und sobald wir in die diversen Medien reingehen, dann werden wir feststellen, sobald hier eine Kleinigkeit passiert, wird das unheimlich aufgebauscht, was beispielsweise in Lindenthal oder in der Innenstadt kaum wahrgenommen wird. Und es werden viele Sachen erfunden. Und das führt dann genau zu dieser Sache, dass diese Vorurteile, die es hinsichtlich Chorweiler gibt, den Menschen in der Form Probleme bereiten, dass sie beispielsweise aufgrund ihres Wohnortes keinen Ausbildungsplatz bekommen oder keinen Arbeitsplatz. Und deshalb ist es ganz notwendig, unserer Auffassung nach, dass wir auch etwas tun an der Imagepflege, könnten wir das so nennen, oder wir könnten es auch an der Außenwahrnehmung so nennen. Denn es ist ganz wichtig, dass Chorweiler einfach mal anders wahrgenommen wird und dass es auch nicht immer nur als Problemviertel
wahrgenommen wird. Wobei die Zahlen natürlich klar sind, es gibt eine relativ hohe Arbeitslosigkeit, es gibt viele Menschen mit Migrationshintergrund. Es gibt eben viele, die tatsächlich Transferleistungen beziehen müssen, was natürlich nicht im Umkehrschluss heißen muss, dass deswegen die Probleme hier vielfältiger sind. Aber es ist natürlich schon so, dass die Menschen hier mehr auf Hilfe angewiesen sind. Trotzdem, das, was Sie sagen, das wollen wir jetzt mal genau von denjenigen hören, die hier leben. Wir haben ja auch unsere Sendung mit Leben im, in Anführungsstrichen, Problemviertel überschrieben. Eine hohe Jugendarbeitslosigkeit gibt es auch, wesentlich höher als im Durchschnitt der Stadt. Barbara Weber, aber es gibt eben auch Jugendliche, die ein großes Engagement hier an den Tag legen.
Eben, und es gibt hier auch positive Projekte und die wollen wir jetzt nicht einfach mal unter den Tisch kehren, sondern wir wollen jetzt auch mal so ein wenig die netteren Seiten von Chorweiler zeigen. Eine nette Seite ist das Filmprojekt, die Filmschule in Chorweiler. Martin Schorn leitet zwei Gruppen an der Filmschule und sie haben uns mehrere Plakate mitgebracht, die die Arbeit ein wenig aufzeigen. Ich lese hier unter dem Motto, Kinder nehmen ihre Rechte wahr, arbeiten 13 Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren an dem sozialen Brennpunkt Köln-Chorweiler für die Magazinsendung Chorweiler Kosmos, die zum Projekt Pegasus Film und TV gehört. Das ist der Name der Filmschule. Ja, was sollen die Jugendlichen in der Filmschule lernen, Herr Schorn?
Ja, es geht darum, dass sie selber erfahren, wie man mit Medien umgeht, wie man Medien gestaltet, wie man schneidet, wie man dreht, wie man Interviews macht. Man muss sich die Themen überlegen, man muss genau nachdenken, was man macht. Man muss die Verantwortung übernehmen für das, was man tut und was man anschließend sendet.
Die Themen kommen auch vielfach aus dem Umfeld. Da möchte ich mal Daniel Piedrola vorstellen. Der ist 18 Jahre alt. Einer der aktuelleren Filme, die Sie gemacht haben, heißt Wir sind Chorweiler. Was ist das für ein Film?
Ja, der Film Wir sind Chorweiler, der ist bisher nur im Internet veröffentlicht, also den haben wir hier noch nicht gezeigt. Das war hier eine Veranstaltung, auf der Jugendliche sozusagen ein bisschen ihren Ärger gezeigt haben darüber, dass hier einfach nichts funktioniert und dass wir hier abhängig sind von der NRW-Bank und dass das eigentlich die Bank ist, die uns ja auch ein bisschen helfen könnte. Da waren unter anderem viele Jugendeinrichtungen beteiligt, die dann hier auf dem Pariser Platz verschiedene Sachen gemacht haben. Also es wurde gerappt, es wurde getanzt. Ja, das war unter der Leitung unserer Streetworker, soweit ich weiß. Und ja, wir haben die Veranstaltung eigentlich nur gefilmt und das Ganze dann an die Öffentlichkeit weitergegeben sozusagen.
Ja, und es wurden auch Interviews gemacht, es wurden Bewohner vorgestellt von Chorweiler, die auch mal gesagt haben, sie wohnen gerne hier, ne?
Genau, also was ich jetzt in der ganzen Zeit, die ich jetzt mitarbeite, erfahren habe, ist sozusagen eigentlich, dass viele Leute oder die meisten Leute hier gerne wohnen und dass sie ihren Stadtteil gar nicht so sehen, wie das dann von außen immer wirkt.
Lorena Kollberg, 16 Jahre alt. Sie haben auch schon einige Filme gemacht und ein Film beschäftigte sich mit der S-Bahn-Station Chorweiler Nord. Warum haben Sie das Thema aufgegriffen?
Also bei uns war mal ein Minister zu Besuch. Und wir hatten halt Fragen über den, wollten wir hier halt rausfinden. Und dann habe ich halt in die Runde geschmissen, dass halt der S-Bahnhof in Chorweiler Nord halt ziemlich heruntergekommen ist. Und weil halt meine Oma, die hat sich halt immer beschwert und ja, dann haben wir den halt darüber befragt und haben wir halt auch mehrere Filme darüber gemacht.
Ja, und hat das was genutzt, das Filme machen?
Ja, eigentlich schon. Also er hat dann halt einen Brief an die Bahn geschrieben und es wurde halt auch schon saniert, der Bahnhof. Es ist auch besser geworden. Es gibt zwar immer noch einige Makel, aber eigentlich ist alles gut, so wie es ist.
Haben Sie denn Angst, wenn Sie nachts durch Chorweiler gehen?
Also ich selber habe keine Angst. Ja, die Zeitung hat uns das vor ein paar Wochen auch schon mal gefragt und ich glaube, ich habe gesagt, ja, die gucken nur böse, die tun nichts. Also das sind viele Leute eben, die sich dann auch manchmal ein bisschen aufführen, aber eigentlich braucht man keine Angst haben. Vor allen Dingen, wenn man in Chorweiler wohnt, also hier passiert einem nichts. Die meisten Leute kennen einen.
Hier passiert einem nichts, würden Sie auch sagen?
Ja, also eigentlich, man kennt sich eigentlich untereinander auch so, weil das ist ja auch nicht so groß, Chorweiler. Und ich würde auch sagen, man kennt sie so und passiert nichts.
Ja. Sie wohnen gerne in Chorweiler oder sagen Sie, manchmal wäre es auch ganz nett, woanders zu wohnen?
Ich wohne gerne in Chorweiler. Ja, ich mag eben diese viele verschiedenen Kulturen hier und dass man sich hier immer treffen kann. Und klar, die Wohnsituation ist auch bei uns jetzt nicht so perfekt. Wir wohnen zwar nicht in den Wohnhäusern, in den Hochhäusern, aber trotzdem wohnen wir gerne hier und leben gerne hier mit den vielen verschiedenen Menschen zusammen.
Und Frau Witzak-Junge, die Bezirksbürgermeisterin, hat es ja schon angesprochen, dass eben tatsächlich die Jugendlichen durchaus auch bei Bewerbungen, weil sie aus diesem Stadtteil kommen, möglicherweise Schwierigkeiten haben. Habt ihr das schon mal erlebt?
Also ich persönlich nicht. Weder bei meinen Praktika-Bewerbungen und ja, ich gehe jetzt noch zur Schule, aber bei meiner zweiten Schulbewerbung auch nicht. Ich denke eigentlich nicht, dass das so ein Problem darstellen sollte.
Leben im Problemviertel, wie gesagt, haben wir unsere Sendung mit überschrieben. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Landtag, Jochen Ott, der hat die Situation, zumindest habe ich dieses Zitat gelesen, hier in der Ecke, in der wir sind, in Chorweiler City, schon mal als menschenverachtende Architektur bezeichnet. Ist das ein Zitat von Ihnen?
Ja, ich habe das, was in den 70er Jahren als besonders innovativ und fortschrittlich galt, muss heute schon so festgehalten werden, weil im Grunde genommen, Frau Witzak-Junge hat es angesprochen, mit den Aufzügen bis hin zu der Frage, eine so dichte Bebauung hinzusetzen, dass keine Luft zirkulieren kann, das sind alles Dinge, die würde man in der Tat heute nicht mehr bauen. Aber das Entscheidende ist, und da sind wir ja jetzt in Köln wieder, was bedeutet das denn, wenn wir jetzt so viele Wohnungen brauchen? Es gibt ja durchaus in der Kölner Politik den einen oder anderen, der sagt, ja, wir müssen ja schnell Wohnungen bauen, also wir müssen jetzt aufpassen für die Zukunft, dass Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden. Nur, ich will das nochmal kurz sagen, als ich hier angefangen habe mit Politik vor 12 Jahren, da gab es einen neuen Stadtentwicklungsdezernenten Streitberger, der ist angetreten und hat öffentlich verkündet, geförderter Wohnungsbau ist zu Ende. Wir wollen den in dieser Stadt nicht mehr, wir brauchen ihn nicht mehr. Und Teile der CDU in Lindenthal haben öffentlich erklärt, Lindenthal wird Sozialwohnungsbau frei in einigen Jahren. Das war bewusste Politik, zu sagen, wir brauchen keinen geförderten Wohnungsbau. Und das hat dazu geführt, dass auch in der Bevölkerung, also ich hatte in meinem Ratswahlkreis in Ostheim massive Proteste in der Bürgerschaft, als es um die Entwicklung eines Neubaugebiets ging, am Langendahl Weg, wo die Leute gesagt haben, ihr könnt hier alles hinbauen, aber bloß keinen geförderten Wohnungsbau. Das heißt, man hat das gleichgesetzt mit Problemen, in Anführungszeichen, oder mit sozialen Schwierigkeiten. Und das ist ein großes Problem, weil bei geförderter Wohnungsbau heißt sozusagen nicht, dass man überall Hochhaussiedlungen baut, sondern heißt, dass man Wohnraum, preiswerten, aber guten Wohnraum schafft und mit öffentlichen Wohnungsunternehmen oder auch mit privaten, die das ja vormachen, die vernünftig bewirtschaftet. Und das ist mir jedenfalls ein wichtiges Anliegen, weil eins muss man so im Klaren sein. Wenn ein Thema wie Chorweiler aufgebrochen werden soll und wenn wir das alles machen wollen, dann werden wir natürlich trotzdem die Frage beantworten müssen, wo diese geförderten Wohnungen in der Stadt dann entstehen. Und dann dürfen die Menschen in Lindenthal, in der Innenstadt oder in Brück eben nicht grundsätzlich bei jedem Bebauungsvorhaben erstmal protestieren und sagen, also hier keine preiswerten Wohnungen, hier kommt nur Eigenheim hin.
Das Wobei man natürlich auch sagen muss, man braucht Investoren, die tatsächlich in den sozialen Wohnungsbau auch investieren. Und zurzeit stellt sich das ja gar nicht so dar. Da werden Gelder, die bereitgestellt werden, gar nicht abgerufen, weil möglicherweise kein Interesse ist?
Das ist genau das Problem, dass der Marktzins so ist, dass sie im Moment eben als gutes Unternehmen 2% am Markt aufnehmen können. Und wenn dann der Staat sozusagen 1% Zinsen anbietet, dann lohnt sich das am Ende nicht mehr, wenn sie eine geförderte Miete anbieten. Deshalb hat das Land jetzt reagiert. Ab 1. März gelten die neuen Wohnraumförderbedingungen. Jetzt gibt es Geld für umsonst sozusagen.
Also 0% Zinsen in Ballungszentren?
Genau, in Städten wie Köln, Düsseldorf, Bonn. Das heißt, es ist runtergegangen. Wir haben da noch eine ganze Menge andere Dinge bei den Baukosten dazugetan, bei den Geschossen dazugetan, um es wirtschaftlich zu machen. Und nach allem, was wir wissen von der Wohnungswirtschaft, vom Mieterverein, sind die Signale jetzt so, dass es sich wieder rechnet, geförderten Wohnungsbau zu machen. Wir haben auch die Laufzeit der Kredite verlängert, sodass wir sehr, sehr hoffen, dass in diesem Jahr die Kredite auch abgenommen werden, weil wir brauchen den Wohnraum ja dringend.
Es gibt auch Kritik an dem neuen Programm, da werden wir nach den Nachrichten gleich nochmal drüber sprechen, auch welche Bestandteile da noch beinhaltet sind, wie die Kommunen damit umgehen, ganze Stadtteile abgehängt, in deutschen Städten wächst die Kluft zwischen Arm und Reich und wie sich das darstellt, darüber sprechen wir heute in der Länderzeit, sind zu Gast in Chorweiler. Da gibt es noch verschärfte Bedingungen, mehr als 12.000 Wohnungen stehen unter Zwangsverwaltung. Wir hören uns wieder nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk, Journal am Vormittag.
Weiter geht es mit der Länderzeit an diesem Mittwoch und wir sind zu Gast in Chorweiler, senden heute aus dem Foyer des Bezirksrathauses. Wir sprechen unter anderem über den Stadtteil Chorweiler, der zu einem großen Teil in den 1970er Jahren entstanden ist. Damals ein Vorzeigeprojekt der neuen Heimat des Gewerkschaftsbundes. Dann später sind die meisten Wohnungen in Privatbesitz übergegangen. Der Verfall begann. Die Sozialstruktur wurde immer homogener. Es gibt einen hohen Anteil an Hartz-IV-Empfängern und darüber haben wir schon gesprochen. Die Kluft zwischen Arm und Reich, die wächst ja nicht nur hier, die wächst in vielen Städten und unbestritten werden ärmere Haushalte immer mehr in die Siedlungen am Stadtrand gedrängt. Was also dagegen tun? Darüber sprechen wir heute, darüber haben wir schon gesprochen und vor den Nachrichten ging es auch darum, welche Möglichkeiten es denn gibt, auch Investoren zu motivieren, in den sozialen Wohnungsbau auch zu investieren, haben gehört, dass das Land versucht, mit der einen oder anderen Maßnahme da auch reinzuwirken. Unter anderem 0% Zinsen, haben wir gehört, wird da angeboten. Es gibt auch Kritik an diesen Maßnahmen der Regierung. Das heißt auch, es wird eigentlich zu wenig Fördergeld tatsächlich auch bereitgestellt. Tatsächlich hat die Landesregierung um 50 Millionen gegenüber dem Vorjahr gekürzt. Das Problem, dass nicht investiert wird, ja, wie gesagt, haben wir angesprochen, Jochen Ott, Sie haben auch gesagt, die Zinsen am Markt, die sind einfach sehr günstig. Wir hatten eine Wortmeldung in den Nachrichten, Sibylle Jeschonek wollte ganz gerne was dazu sagen, die ja hier ein Wohnungsunternehmen vertritt, nämlich Saale. Sie sind da zuständig für das Wohnungsmanagement. Wären Sie denn bereit, wenn Sie hören, 0% Zinsen, weiter in den sozialen Wohnungsbau zu investieren?
Wir wären sogar unabhängig von 0% Zinsen dazu bereit. Dass der Engpass unserer Meinung nach, wir bauen ja fast ausschließlich sozialen Wohnungsbau und jedes Jahr um die 500 Wohnungen dazu als Unternehmen. Der Engpass unserer Meinung nach ist überhaupt nicht das Geld. Es gibt seit Jahren so viel günstiges Geld wie nie zuvor und die Mittel des Landes sind ja in den letzten Jahren nicht mal abgerufen worden. Der Engpass sind die Grundstücke. Das ist ganz klar so. Wir kennen Projekte aus Frankfurt, aus Hamburg. Ich glaube, in Köln ist jetzt auch sowas in Planung, wo von vornherein bei Vergabe von Grundstücken, da handelt es sich manchmal um alte Güterbahnhöfe, um revitalisierte Industriebrachen, festgelegt wird, dass von all dem, was da gebaut wird, ein bestimmter Prozentsatz sozialer Wohnungsbau sein muss. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, man kann auch Grundstücke aktiv bezuschussen als Stadt. Und ich glaube, darüber muss auch mal nachgedacht werden, dass nicht immer der Kämmerer den größtmöglichen Preis aufruft und darüber nachdenkt, wie er den noch verbliebenen Grundstücksbesitz höchstmöglich los wird, weil das sind dann ganz klar diejenigen, die Luxuswohnungen bauen, sondern man kann ja auch darüber nachdenken, ob man nicht dieses Landesgeld zum Teil nimmt, um die Grundstücke gebunden an den sozialen Wohnungsbau künstlich niedrig abgeben zu können. Und das würde uns sehr helfen.
Und das ist die Frage, die wir direkt weitergeben an den Vertreter der Kommune. Jürgen Rutters ist hier bei uns in der Sendung, der Oberbürgermeister der Stadt Köln, der ja auch im Vorstand des Deutschen Städtetags ist. Wie wird da bei Ihnen gesprochen bei den Kommunalvertretern? Ist das etwas, was Sie auf dem Schirm haben, dass Sie sagen, wir müssen auch Baugrundstücke bereitstellen?
Ja, das Thema bezahlbarer Wohnraum ist eines der wichtigen Themen, in der bundesweiten Politik insgesamt ist ja nicht nur ein Kölner Thema, sondern in
Wahlkampfthema schon geworden. Ja.
Wahlkampfthema geworden, in allen Ballungsgebieten haben wir das. Und der Nutzungsdruck auf die großen Städte nimmt zu. Das heißt, wir müssen natürlich sehen, dass unsere Freiräume nicht zugebaut werden. Wir müssen sehen, dass dann, wenn neue Baugebiete ausgewiesen werden, dass auch die Infrastruktur, das heißt also auch die Erreichbarkeit durch Straßen und vor allen Dingen aber auch durch Bus und Bahn, dass die gewährleistet ist. Und das sind alles Dinge, die mit beachtet werden müssen. Wir haben in vielen Städten, wir haben es gerade gehört, in Frankfurt oder München, auch die Möglichkeit, vorhandene Brachflächen, ehemalige Industrielandschaften, die jetzt im Augenblick nicht mehr genutzt werden, dass wir die umwandeln in neue Gebiete, in denen Wohnen und Arbeiten miteinander verbunden werden. Und da haben wir in Köln hier große Chancen. Wir packen das jetzt mit Schwung an, um auch hier, gerade was bezahlbaren Wohnraum anbelangt, voranzukommen. Aber ich gebe zu, wir müssen noch weitere Anstrengungen unternehmen, wenn es um kommunale Flächen geht, sie auch den interessierten und seriösen Wohnungsbaugesellschaften zur Verfügung zu stellen. Wir haben ein 35-Millionen-Programm, ein kommunales, aufgelegt und auch ein Anteil dabei besteht darin, Kostenzuschüsse für den Ankauf von Flächen in Anspruch zu nehmen. Also die Firma Saale ist aufgerufen und kann sich gerne bewerben, wenn es darum geht, auch die Flächen dann auch so zu erwerben, dass sie auch tragbar sind.
Noch sieht die Realität allerdings anders aus. Professor Jürgen Friedrichs, Sie untersuchen ja hier Stadtteile in Köln, gerade in einer längeren Studie, im Zeitraum, glaube ich, von 4 Jahren. Da haben Sie gerade eine Art Zwischenbilanz ziehen können. Es gibt Stadtteile, die tatsächlich hauptsächlich im Moment ja durch Luxuswohnungen eigentlich ausgestattet werden. Wie entwickelt sich diese Stadt?
Naja, wie die Stadt sich insgesamt entwickelt, das kann ich nicht genau vorhersagen. Aber ich sehe ein großes Problem. Die Mieten in den deutschen Städten, nehmen wir mal die sozusagen die prominentesten Städte, München, Hamburg, Berlin und vielleicht auch noch Köln, haben vergleichsweise niedrige Mieten im europäischen Vergleich. Und das zieht internationale Investoren an, die investieren, Immobilien aufkaufen und damit die Preise, unabhängig davon, was die Stadt möchte, in die Höhe treiben. Und das, glaube ich, ist eine Entwicklung, die wir in den nächsten Jahren sehen werden. Ich habe keine Idee im Augenblick, wie man dagegen steuern kann. Aber es ist geradezu, wenn Sie die Entwicklung verfolgen, es gibt Rieseninvestitionen in Berlin von griechischen Investoren. Und man muss einfach sehen, dass dieser Prozess dazu führen wird, dass die Mieten in den Städten noch weiter steigen werden, weil wir also einfach eine Lücke haben zwischen der Höhe der Miete in den deutschen Städten und in den europäischen Großstädten wie London, Paris oder Rom. Und die Investoren aus irgendwelchen Ländern, es kommen gleichgültig aus welchen, sind dabei, diese Lücke zu schließen.
Und das wird zulasten des Wohnungsmarktes. Die Hörerinnen und Hörer haben es nicht gesehen, aber die beiden Vertreter aus der Politik, die haben hier zustimmend genickt. Diese Entwicklung haben sie auch schon verfolgt. Jochen Ott als stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion hier im Landtag in Nordrhein-Westfalen. Und schaut die Politik da hilflos zu?
Was heißt, ich schaue den Fluss zu? Bestimmte Prozesse sind Marktprozesse, die sehr schwer zu steuern sind. Da darf man auch den Leuten keinen Sand in die Augen streuen. Aber was man eben versuchen kann, ist durch geförderten Wohnungsbau und durch eine kommunale Wohnungsgesellschaft, die in Köln nicht verkauft ist, die in öffentlicher Hand ist, dafür zu sorgen, dass man zumindest ein bisschen abfedert. Weil 42.000 Wohnungen in öffentlicher Hand zu haben, ist halt auch auf dem Markt etwas regulierend. Und da muss man sozusagen sehen, dass man solche Instrumente stärkt. Aber eins in dem Zusammenhang ist mir schon noch ganz wichtig. Eins der Probleme, was wir haben, ist, dass die Wahlbeteiligung in den Bereichen, von denen Professor Friedrich gerade spricht, auch in Chorweiler, in Pfingst, in Höhenberg, in Mechelnich, in Finkenberg halt sehr gering ist. Und die Wahlbeteiligung in den Bereichen, wo Sie eben gesagt haben, da stehen viele Luxuswohnungen, da ist die Wahlbeteiligung sehr hoch. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, auch wenn das schwer zu verstehen ist, weil die Menschen ja sagen, ihr lasst uns ja alle im Stich, hier passiert nichts, aber das hängt miteinander zusammen. Das heißt, es muss deutlich werden, dass da auch ein politischer Druck hinter ist. Und das, was die Jugendlichen hier, die Streetworker vor Ort gemacht haben, eine Demo zu organisieren, die Leute sozusagen politisch nach vorne zu bringen. Das ist ganz, ganz zentral, weil in der Demokratie ist es halt so, dass wenn in der Südstadt eine Demo stattfindet, dann sind da ein paar hundert Leute und die sind sehr lobbystark. Die haben Vertreter bei den Medien, in der Politik, überall, die können sich artikulieren. Und in Korwal ist jetzt zum ersten Mal, da stimme ich der Bezirksbürgermeisterin zu, da ist was gelungen in den letzten Wochen. Und dieses Pflänzchen, das muss gepflegt werden, weil nur wo politischer Druck hinter ist und wo die Bevölkerung sagt, pass mal auf, Freunde, so geht das nicht, dann gibt es auch Bewegung auf politischer Ebene. Das kann ich nur bitten und erhoffen, dass ihr diesen guten Job hier vor Ort wirklich weitermacht.
Und damit dieses Pflänzchen, ich möchte das mal aufgreifen, damit dieses Pflänzchen gehegt und gepflegt werden kann, damit das gelingt, möchte ich noch mal mit zwei Menschen sprechen, die auch hier hingekommen sind. Das ist einmal Martin Ellerbrock, Sozialarbeiter und Sozialraumkoordinator hier der Stadt Köln und Sissi Heidt, Sozialarbeiterin der katholischen Kirche vor Ort. Was machen Sie, Herr Ellerbrock, um den Bürgern hier vor Ort zu helfen?
Naja, was wir machen, also was ich speziell mache, ist vor allen Dingen im Hintergrund Vernetzung zu unterstützen und Menschen zusammenzubringen, die dann an den Bedarfen arbeiten. Zum Beispiel eben ist von den Streetworkern gesprochen worden, als Konflikte hier im Chorweiler zugenommen hatten, dann hatte ich Kontakt mit der GAG vor Ort, mit dem Jugendhilfeträger, verschiedenen Akteuren. Wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, was sollen wir machen? Und zum einen ist daraus eine Stadtteilkonferenz entstanden, in der wir uns ständig austauschen, wie geht's im Stadtteil? Und andererseits auch dieses Projekt, was mittlerweile federführend von der Bezirksjugendpflegerin begleitet wird und in der Trägerschaft des Internationalen Bunds ist. Darüber haben wir 50, 60 Jugendliche und junge Erwachsene, die wir quasi jede Woche erreichen, auf der Straße, in einem Mitternachtssport. Und ja, darüber ist möglich, die zu beraten, zum Beispiel im Zugang in Arbeit oder Ausbildung, zu gucken, wenn es andere Probleme gibt. Und es ist gelungen, die so weit zu ermutigen, dass die diese Veranstaltung am 17. Januar hier auf die Beine gestellt haben. Es braucht aber immer Strukturen, die diese Menschen hier in Chorweiler auch unterstützen. Das ist an anderer Stelle auch so. Also ich würde gerne auch noch mal verweisen auf Projekte, die das Gemeinwesenbüro seit vielen Jahren erfolgreich macht. Sowas wie Talente im Stadtteil, Chorweiler Art, das Künstlernetzwerk, die Mieterkontaktstelle, die ja auch mit vielem ehrenamtlichen Engagement aus den Häusern läuft. Wenn da keine Strukturen sind, die die Menschen ansprechen, die ihnen den Rücken stärken, dann kommt es nicht dazu. Aber wenn es da ist, dann kann hier so viel passieren. Das ist einfach total wichtig.
Frau Heidt, das ist, glaube ich, etwas, was Sie auch beobachten. Hier liegt Potenzial da nieder und das haben wir auch im Vorfeld der Sendung bei der Recherche gemerkt. Viele sprechen nur sehr schlecht Deutsch, sprechen kaum Deutsch. Man findet, kann da kaum andocken. Ja, erschwert das Ihre Arbeit?
Ja, wir müssen unsere Arbeit schon so ausrichten, dass wir Menschen mit einbeziehen, die dann auch mal übersetzen, dass wir auch verschiedene Nationalitäten mit einbeziehen. Und was nochmal für die Mieterkontaktstelle sehr, sehr wichtig ist, wir brauchen auch eine Anlaufstelle, wo rechtliche Beratung stattfindet. Und zwar unbürokratisch, ohne dass ich erst vorher so und so viele Anträge stellen muss. Das fehlt uns hier im Stadtteil. Und das möchten wir der Politik jetzt auch nochmal ganz wichtig mit auf den Weg geben. Wir brauchen unbürokratische Hilfe. Wir können in der Mieterkontaktstelle immer nur dokumentieren. Wir können sagen, das ist schlecht, dies muss sich ändern. Wir können aber nicht rechtlich beraten. Und dieser Zugang muss hier noch geschaffen werden.
Also einerseits die Bürger in die Pflicht nehmen, andererseits ihnen aber auch die Möglichkeit geben, dass sie sich zur Wehr setzen. Wir haben Sie aufgefordert, sich zu beteiligen, indem Sie anrufen, an unserer Telefonnummer sich melden oder eine E-Mail schreiben. Und das haben einige Hörer getan, Michael Röhl, in unserem Studio. Wie ist es denn angekommen? Welche Resonanz haben Sie da vorliegen?
Ja, Petra Enzminger, unsere Hörerinnen und Hörer haben sich zunächst einmal nochmal mit den Gründen für die Vertreibung Ärmerer aus den Innenstädten an die Ränder der Stadt beschäftigt. Und sie sagen, das ist einfach die Ursache der Verknappung von rohem Wohnraum. Die Mieten können viel zu schnell, viel zu stark, gerade bei Neuvermietungen ansteigen. Und da geht es dann ganz eindeutig Richtung Politik, nämlich die hat es versäumt, bezahlbaren Wohnraum in den Städten zu schaffen. schaffen, so zumindest aus Sicht unserer Hörer. Und das könne man privaten Investoren einfach nicht überlassen. Eben ist ja über 0% gesprochen worden, um private Investoren anzusprechen. Aber unsere Hörer sagen, das kann man alleine nicht den privaten Investoren überlassen. Insgesamt eher Pessimismus, dass dieser Trend gebrochen wird. Denn viele gehen davon aus, und das belegen ja auch die Zahlen, dass es einen weiteren Zuzug auch in die Großstädte gibt, damit die Wohnungsknappheit zunimmt und damit möglicherweise auch die Verdrängung der Menschen an die Ränder der Stadt auch weiter zunehmen wird. Frau Medder aus Frankfurt hat uns angerufen und sie sagt, natürlich ist es wichtig, auf die Ärmeren zu schauen, aber mittlerweile ist auch längst der Mittelstand betroffen. Auch die können sich bestimmte Wohnlagen schon lange nicht mehr leisten und es macht auch Sinn, da ein bisschen genauer hinzuschauen. Das Kabinett in Berlin befasst sich mit dem umstrittenen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung heute. Das konnte man ja auch in unseren Nachrichten hören. Und da hat uns ein Hörer aus dem Erzgebirge angerufen und er hat gesagt, da sieht man auch, wie wenig tatsächlich auch in der Politik die Nöte der Hilfsbedürftigen auch wahrgenommen werden. Politik fördert nur als Beispiel die Eigenheimbesitzer, weil die bringen der Stadt Geld. Da kann man gut Geld mit verdienen. Aber der soziale Wohnungsbau, so ist zumindest die Sicht dieses Hörers, die ist der Politik nicht ganz so wichtig. Auf das Problem der Sanierung, das ist ja auch ein großes Thema in Chorweiler, zum Beispiel auch von Hochhäusern, auf diese Problematik eingegangen ist ein Hörer, der uns aus Hamburg-Wilhelmsburg angerufen hat und er hat gesagt, eine Bankengruppe hat in Wilhelmsburg sein Mietshaus aufgekauft und dort entsprechend auch eine Sanierung durchgeführt, mit der Folge, dass sich die Miete verdoppelt hat und ihm nun die Obdachlosigkeit droht. Also auch da mehrere Hörer, die sagen, da gibt es widersprüchliche Ansätze. Auch im Deutschlandfunk wird einerseits über den Sinn nachhaltigeren Wohnungsbaus berichtet, darüber, dass man im Umweltsinne tatsächlich saniert. Aber wer kann sich das am Ende noch leisten? Und schließlich am Ende nochmal auch der Blick auf das in Anführungszeichen Problemviertel, nämlich die Frage, ob nicht Städte, Kommunen, Länder viel mehr Sozialarbeiter, Psychologen auch dort in die Viertel auch hineingeben müssen, damit Menschen miteinander in Kontakt kommen, Unterstützung bekommen, wir haben es ja eben auch gehört, und am Ende vielleicht auch Arbeit finden.
Vielen Dank erstmal, Michael Röhl. Und ich denke, wir rollen das Pferd von hinten auf. Die konkrete Frage nach den Sozialarbeitern vielleicht an Cornelia Witzak-Junge, die ja hier als Bezirksbürgermeisterin auch sehen muss, dass einigermaßen ja das Ganze läuft. Wie wichtig sind die Sozialarbeiter für Sie?
Ja, die haben eine ganz enorme Bedeutung. Das wurde ja eben auch schon von Herrn Ellerbrock und Frau Heidt gesagt, wie notwendig die sozialen Netzwerke sind und dass sehr viele auf diesem Ehrenamt beruhen, aber eben dahinter stehen müssen Strukturen. Und deshalb brauchen wir diese ganzen sozialen Netzwerke. Wir brauchen natürlich auch die Sozialarbeiter. Wir brauchen die Streetworker. Denn da wurde ja eben das Projekt angesprochen von den Jugendlichen, die hier diese Demo auf dem Pariser Platz organisiert haben.
Sie brauchen also mehr?
Wir brauchen mehr, aber wir wären ja schon dankbar, wenn wenigstens die Stellen, die wir haben, nicht immer nur befristet wären und ständig davon bedroht wären, dass sie aufgelöst werden. Es ist teilweise so, dass wir so Zwischenfinanzierungen machen müssen über bezirksorientierte Mittel, damit überhaupt die Kontinuität gewährt wird bei diesen Stellen. Und wir müssen davon ausgehen, dass es ganz notwendig ist, dass die Beziehungsarbeit, die von den Streetworkern beispielsweise mit den Jugendlichen aufgebaut wird, dass die auch eine Kontinuität erfährt. Denn man kann nicht sagen, naja, heute der Streetworker und morgen ein anderer. Da muss ein Vertrauen da sein bei den Jugendlichen.
An wen richtet sich der Appell?
Der richtet sich natürlich jetzt ganz konkret an den Herrn Oberbürgermeister und an den Rat.
Ja, und dann gehen wir gleich mal weiter. Gibt es da nicht eine Möglichkeit, dass ein bisschen mehr Kontinuität und ja Sicherheit auch hier für diejenigen, die hier ja helfen wollen, die unterstützen wollen, die im Stadtteil auch aktiv arbeiten, dass es die gibt?
Ja, wichtig ist Planungssicherheit. In der Tat ist es so, dass dann diejenigen, die sich hier vor Ort auskennen, die auch die Problemlagen am besten beurteilen können, dass die auch sicher sein können, dass ihr Arbeitsplatz und ihr Aufgabenbereich, den sie da bewältigen, dass er auch längerfristig zur Verfügung steht. Das gebe ich sofort zu. Andererseits will ich nicht verhehlen, darauf hinzuweisen, es wird immer nach mehr gefragt, in allen vielen Bereichen. Und gleichzeitig sollen wir unseren Haushalt konsolidieren. Es sind fast alles freiwillige Maßnahmen. Und wenn wir nicht aufpassen, dass wir nicht in einen Nothaushalt kommen, der uns daran hindert, weitere freiwillige Maßnahmen durchzuführen, dann begeben wir uns in eine Spirale, dass wir dann überhaupt nicht mehr handeln können. Das heißt also, wir müssen sehr, sehr vorsichtig mit umgehen, da wo Notwendigkeiten bestehen, wo wo wir Prioritäten setzen, dass wir das auch tatsächlich da machen und in anderen Bereichen dann abspecken. Das heißt also auch zum Beispiel kleinere Klassen hier, kleinere Kindergartengruppen in diesen Bereichen. Und das können wir dann allerdings in anderen wohlhabenden Stadtteilen nicht so durchsetzen, sondern dann werden die Gruppen dann größer. Und das muss in einer Stadt akzeptiert werden. Und das ist nicht ganz einfach. Wir haben eben über Lobbyarbeit gesprochen, aber das ist der Weg. Und es ist in den vergangenen Jahren sehr viel Geld hier hineingegeben worden durch verschiedene Förderprogramme. Und die haben auch manches stabilisiert. Aber sie haben einen Trendwechsel nicht erreicht. Das heißt also, wir haben nach wie vor eine erhebliche Bildungsbenachteiligung. Während in wohlhabenden Stadtteilen über 80% der Grundschulkinder aufs Gymnasium wechseln, ist das hier nach wie vor fast 30 oder 35%. Das heißt also, wir haben nach wie vor erhebliche Probleme und da müssen wir gucken, wie wir gezielt diese Probleme angehen.
Also man hört heraus, es gibt viele Baustellen, die angesichts knapper Kassen eben Prioritätensetzungen erfordern. Und wir haben das eigentlich selten in solchen Runden, dass wenn ein Politiker eine Aussage trifft, alle am Tisch nicken. Das hatten wir aber gerade, diesen Fall. Auch Professor Jürgen Friedrichs hat genickt, der Soziologe. Ist das das Problem? Die Hörer haben es ja auch schon angesprochen, dass die Politik möglicherweise versagt. Aber sind die knappen Kassen der Grund?
Ja, also ich meine, was soll ich dazu sagen? Ich kann Ihnen dem Bürgermeister nur zustimmen. Die Stadt ist in finanziellen Schwierigkeiten, das ist bekannt. Und das Problem wird immer sein, den Bürgern mitzuteilen, dass soziale Gleichheit oder soziale Gerechtigkeit, sollte man lieber sagen, bedeutet, dass man denen, die in den besseren Vierteln leben, etwas nimmt und es den anderen zu geben. Das kann ich gar nicht anders formulieren.
Die Wahrnehmung der Hörer ist, dass der soziale Wohnungsbau dennoch unterschlagen wird oder nicht wichtig genug genommen wird von der Politik. Jochen Ott als Vertreter der SPD im Land und in der Stadt ja auch letztendlich mit gemeinsam Herrn Rothers hier. Ist es in der Tat, Sie haben ja auch genickt, als die Hörerzusammenfassung auch ergeben hat, dass da in den letzten Jahren große Versäumnisse gemacht wurden. Wir haben es auch schon in dieser Sendung angesprochen, in Köln tatsächlich wirklich versagt wurde. Ist das auf Landesebene, ist das in mehreren Städten so?
Also wir haben ja 2010, als Hannelore Kraft Ministerpräsidentin geworden ist, haben wir die soziale Wohnraumförderung ja wieder auf das Maß zurückgeführt, was sie eigentlich sein soll, nämlich die Eigenheimförderung zurückschrauben. Wir haben, Schwarz-Gelb hat in den Jahren 5 bis 10 Eigenheime im Sauerland und der Eifel gefördert, wo am nächsten Tag, nachdem die Häuser gebaut waren, das schon nichts mehr wert war. Das war eine absurde Fehlallokation von Mitteln und wir hätten dieses Geld dringend brauchen können. Und man hat zu spät umgesteuert, man hat auch in Köln, eben das habe ich beschrieben, diesen Weg nicht, ist man nicht gegangen.
Aber man sind immerhin auch 3 Jahre vergangen seither und in der Tat, weiter geht der soziale Wohnungsbau zurück.
Ja, das Problem ist halt, dass dazu dann die Marktsituation kommt und im Wohnungsbereich kriegst du eben den Schalter nicht von heute auf morgen umgelegt. Du musst einen langen Atem haben, aber im Kern bleibt ein Problem und das hat der Oberbürgermeister zugespitzt. Wir subventionieren, auch wenn er das jetzt nicht so gerne hat, aber wir subventionieren Oper und Schauspiel, jeden Besucher mit 150 Euro und sobald ich das mal in der Öffentlichkeit gesagt habe, aber ein Streetworker in Chorweiler ist konkret, jeden Euro, den wir denen zahlen, sorgt für sozialen Frieden und für einen Aufbruchstimmung vor Ort, dann wird immer gesagt, man spielt da irgendwas gegeneinander auf. Nein, ich finde, diejenigen, die dann in Opernschauspiel gehen, das ist wichtig für Köln, aber die können im Zweifel auch 5 Euro oder 6 mehr Eintritt bezahlen und im Gegenzug macht man eine Planungssicherheit da. Und damit an dem kleinen Beispiel will ich nur deutlich machen, es ist ein ganz schwieriger Prozess in der gesamten Stadt, dann auch zu sagen, nicht nur zu bejammern, dass es Verhältnisse in bestimmten Stadtteilen gibt, sondern zu sagen, wir machen da unseren Schwerpunkt und dann müssen auch innerhalb des Sozialbereichs, muss halt gefragt werden, ist ein Bürgerzentrum im Nippes in der genauso Situation wie ein Bürgerzentrum im Chorweiler oder muss man nicht der Fairness halber sagen, in Chorweiler brauchen wir mehr Kohle als in Nippes, weil da der ein oder andere auch von den Besuchern in der Lage ist, bestimmte Beiträge zu bringen. Diese Debatte müssen wir dringend in der Stadt führen.
Also gucken, an welchem Rädchen man wann dreht. Trotzdem gibt es Widersprüche. Ein Hörer hat es angesprochen, das Problem Sanierung zum Beispiel. Wir wollen alle, dass Wohnraum gedämmt wird, dass Energie gespart wird, dass klimaschützend eben auch saniert und renoviert wird. Was wiederum dazu führt, dass die Mieten steigen, möglicherweise auch. Das wurde angesprochen, der Mittelstand inzwischen längst betroffen ist. Hamburg-Wilhelmsburg wurde angesprochen. Da gab es auch in dieser Runde wieder Aufmerken. Das scheint ein Viertel zu sein, wo das bekannt ist, das Problem. Wie löst man diesen Widerspruch? Sanierung einerseits, dass die ja gewollt ist und dann aber die Mieten halten andererseits?
Das ist das zentrale Thema. Man kann nicht nur sagen, wir wollen energetisch sanieren, wenn man jetzt schon weiß, alle Untersuchungen zeigen, du wirst die zweite Miete damit nicht so weit drücken können, wie die erste Miete steigen wird. Und deshalb ist sowohl energetische Sanierung als auch Barrierefreiheit, wenn man das ideologisch macht und sagt, wir wollen nur die höchsten Standards, also nur Mercedes-Benz, dann wird man die Menschen systematisch aus ihren Wohnungen raustreiben, weil sich das der Durchschnittsbürger nicht leisten kann. Also müssen wir gemeinsam streiten, wo sind die Standards? Brauchen wir wirklich überall Mercedes oder reicht an vielen Stellen nicht vielleicht auch eine kleinere Ausführung sozusagen. Ich will jetzt keine Automarke nennen, damit ich mich oder Ford von mir aus. Ja? Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen darüber reden und wir haben ein Riesenproblem, weil die Menschen mittlerweile so weit sind, also mit mehr Menschen, denen ich spreche, wenn die Mieten teilweise haben wir Beispiele, 60-70% steigen nach einer Sanierung, weil die 11% umgelegt werden können, dann steigen die Menschen beim Klimaschutz aus. Dann sagen sie, was habe ich denn mit Nachhaltigkeit am Hut für die nächste Generation, wenn ich meine Wohnung nicht mehr bezahlen kann. Wir müssen also aufpassen, dass bei diesem wichtigen Thema Klimaschutz die Menschen bei uns bleiben. Und deshalb brauchen wir eine Debatte, welche Standards können wir uns wirklich leisten und welche sind vielleicht überzogen.
Wobei man ja sagen muss, wenn es sozialer Wohnraum ist und tatsächlich die Miete eben auch dann eine Grenze gesetzt bekommen hat von der Politik, hat man das Problem nicht.
Da muss ja trotzdem einer bezahlen. Sie brauchen einen Investor, egal ob der nun öffentlich organisiert ist oder privat. Am Ende muss es zumindest eine schwarze Null sein. Wenn das nicht bei rauskommt, dann wird keiner was anpacken, weil sonst gibt es den nächsten Untersuchungsausschuss, der sagt, was hat die Politik denn da schon wieder gemacht?
Eine Frage des Geldes also immer wieder. Wir in der Länderzeit waren heute zu Gast in Chorweiler im Bezirksrathaus und wie das hier weitergehen wird mit dem Riesensanierungsstau, das werden wir weiter verfolgen, möglicherweise auch nochmal eine Sendung dazu machen müssen. Hier im Deutschlandfunk folgen jetzt erstmal die Nachrichten und dann Umwelt- und Verbraucherthemen. Bis hierhin waren Petra Ensminger und
Barbara Weber
am Mikrofon mit unseren Experten, bei denen ich mich natürlich auch herzlich bedanken möchte für das engagierte Diskutieren. Danke Ihnen allen fürs Zuhören und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. In der nächsten Woche geht es wieder ums Geld, dann um den neuen Rundfunkbeitrag, die öffentlich-rechtlichen Sender unter Druck. Wie berechtigt ist die Kritik an diesem Beitrag? Darüber werden wir dann diskutieren und hoffentlich auch wieder mit reger Beteiligung unserer Hörerinnen und Hörer.